Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hüting.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi.
Und ich bin Charlotte.
Ja, und es ist tatsächlich heute unsere letzte Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das, also ich dachte mir, dass es irgendwann wahrscheinlich passieren wird, aber es jetzt so zu sagen, fühlt sich komisch an.
Irgendwie schon. Wir haben das ja auch lange gemacht und wir haben es auch super gerne gemacht. Das ist auch irgendwie so unser Baby. Und das jetzt sozusagen, beziehungsweise als wir die Entscheidung getroffen haben, waren wir schon beide echt sehr traurig. Aber ja, warum machen wir das eigentlich? Also wir haben übrigens auf Instagram auch noch einen Fragesticker in unsere Story gepackt heute Morgen. Und da haben wir halt öfter die Frage bekommen, warum wir denn aufhören und ob wir weitermachen und wann wir weitermachen und so weiter und so fort. Und möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Kannst auch gerne weiter erzählen.
Okay. Ja, also wir haben uns dazu entschieden, jetzt erstmal aufzuhören, also nicht nur eine Pause, sondern tatsächlich erstmal aufzuhören, weil wir beide einfach gerade wenig Zeit dafür haben. Und so ein Podcast, so vor allem so ein informativer Podcast, nimmt super viel Zeit in Anspruch. Also wir müssen ja recherchieren und die Recherche nimmt schon wirklich viel Zeit in Anspruch und da müssen wir noch aufnehmen und schneiden. Und wahrscheinlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr auch gemerkt, dass wir das total haben schleifen lassen.
Ja, immer haben wir gesagt, wir machen was bei Insta und es wird bald wieder besser, aber es ist ja echt aufwendig. Und ich habe das eigentlich auch immer gerne gemacht, wenn ich erstmal angefangen habe zu recherchieren, fand ich es auch mega cool. Aber es ist halt echt immer wie so eine Mini-Hausarbeit eigentlich, finde ich. So kam mir das immer so ein bisschen vor, weil wir wollen ja auch keinen Quatsch erzählen. Ja, und das dann halt so neben Job und Studium und so weiter alles so hinzubekommen, wie man das gerne hätte, ist leider echt eine Riesenherausforderung. Und ich finde es vor allem also, auch, ja.
Ja, ich wollte nur mal sagen, so um das so ein bisschen in eine Dimension zu setzen. Also man hat schon immer so drei, vier Seiten an Skript. Und das ist halt natürlich jetzt nicht geschrieben wie eine Hausarbeit, also mit ganzen Sätzen, sondern halt drei, vier Seiten an Skript, an Informationen und so. Und das ist halt schon viel Arbeit, das so immer zu recherchieren, vor allem halt auch richtig zu recherchieren.
Ja, eben. Und dann nehmen wir ja, also wir schneiden ja eigentlich nicht viel. Zwischendurch schneiden wir vielleicht nur mal was raus, wenn man irgendwie total der Fehler drin war oder wenn man sich irgendwie voll verhaspelt hat und sagt, okay, warte, ich setze lieber nochmal neu an. Aber trotzdem dauert auch das, ja, weil die Folgen sind ja immer so 30, 40 Minuten lang und mindestens einmal muss man sich das ja komplett anhören. Ja. Vielleicht nochmal was an der Lautstärke machen oder so. Und ja, deswegen dauert es im Nachhinein natürlich auch nochmal ein bisschen. Und was ich eben sagen wollte, ich finde es halt auch, also weil daran merkt man, dass wir es eigentlich beide nicht aufhören wollten. Wir haben das so lang vor uns hergeschoben. Also wir haben immer mal wieder so darüber gesprochen, ah, es ist voll viel im Moment und ich schaffe dies und das nicht. Aber wir haben es halt nie ausgesprochen, bis wir dann irgendwann mal so gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal darüber reden, was wir machen wollen und wie wir weitermachen wollen. Und ja, leider haben wir uns jetzt so entschieden. Wie gesagt, das fällt uns super schwer. Ich finde es richtig traurig, weil ich es richtig gerne gemacht habe. Auch jetzt, wenn wir so im Mikro sitzen, es macht einfach richtig viel Spaß. Aber ja, ihr habt ja auch schon an der langen Winterpause gemerkt. Da haben wir auch schon gesagt, so, wir kriegen es irgendwie kaum noch unter. Auf einmal haben wir irgendwie mehrere Wochen gar nichts mehr gemacht.
Ja, aber unsere Erklärung jetzt vielleicht noch in unserer letzten Folge ein bisschen positiv, das war kein Satz, um nochmal positiv aus dieser ganzen Sache jetzt irgendwas zu ziehen, habe ich noch eine kleine Anekdote für dich. Ich glaube, das habe ich dir tatsächlich noch gar nicht erzählt.
Okay.
Ich war letztens mit meiner Freundin was essen und also bei uns hier so in der Nähe und dann der Kellner, der war mit uns auf unserer Schule und ich kannte den jetzt nicht irgendwie persönlich oder so, halt nur so vom Hörensagen und so weiter. Ich hatte jetzt irgendwie nie sowas mit dem zu tun und da kam der aber zu uns an den Tisch und meinte so, ja, hi, bla, 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 hat so eine Bestellung aufgenommen und da kam der nochmal wieder und meinte so, Charlotte, oder? Ich so, ja. Und ich dachte halt, das ist irgendwas aus der Schulzeit, irgendeine Story oder so, keine Ahnung. Da meinte er so, ja, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken und so. Wegen euch habe ich mein Bewerbungsgespräch geschafft, weil er die politische Systeme irgendwie sich angehört hat, also mehrere Folgen. Was? Oder eine Folge oder so. Und dass er halt deswegen irgendwie so sein Bewerbungsgespräch beziehungsweise da diese Befragungsrunde geschafft
Crazy.
Hat.
Crazy.
Das fand ich versüßt, das hat mich voll gefreut. Ja. Und das zeigt irgendwie auch nochmal, dass wir irgendwie doch noch vielen Leuten irgendwie helfen konnten. Und so, das nehme ich so als positives Ergebnis irgendwie
so
mit.
Das ist ja voll cool. Aber
aus
stimmt.
Aus diesem Ganzen.
Gut, dass du das gerade sagst, weil das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass ich so, das auch so krass fand und so dankbar bin, wie viele Leute regelmäßig zugehört haben. Also danke nochmal an euch alle. Das ist mega schön zu sehen, dass so viele so regelmäßig auch dabei waren, weil ich, als wir das angefangen haben, ist jetzt auch schon richtig lange her und da war ich so, boah, wie werden die Leute wohl reagieren? Bestimmt hört das nur eine Person oder so, aber selbst wenn, dann haben wir es halt mal ausprobiert und so. Und auch wenn die Zahlen mal so oder mal so waren, also auch teilweise sehr unterschiedlich, finde ich total krass, dass so viele Leute immer zugehört haben.
Ich fand es aber auch immer interessant zu sehen, welche Folgen die Leute sehr interessiert und welche nicht, weil ich konnte daraus gar keine Schlüsse ziehen. Also wirklich gar keine Schlüsse. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, die Leute hören lieber irgendwie politische Kriminalität oder die Leute hören lieber irgendwie was zum Thema Terror oder so. Keine Ahnung, ich fand das wirklich sehr schwer. Da gab es, also da konnte man jetzt irgendwie nicht sagen, dass hier irgendwelche Themen präferiert werden.
Voll durchmischt.
Ja.
Ja. Also ihr hört
das
es.
Das so ein bisschen aus den Insights.
Ja, es hat uns mega viel Spaß gemacht, auch in der Zeit, wo jetzt die letzte Zeit, wo ich nicht mehr viel Zeit hatte, es hat mir trotzdem immer Spaß gemacht aufzunehmen und so. Es bricht einem ein bisschen das Herz, aber, also wie gesagt, wir sind jetzt erstmal weg, aber wir haben uns beide auch schon gesagt, wenn wir irgendwann wieder mehr Zeit haben, entweder starten wir dann einfach nochmal neu und schließen da an, wo wir aufgehört haben. Vielleicht gibt's auch irgendwann nochmal ein ganz neues Projekt, aber ein bisschen wird's noch dauern. Also ich bin auf jeden Fall noch ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr im Volo und ich glaube, daneben ist das ganz schwierig, das noch umzusetzen. Aber vielleicht danach, ja.
Ja, genau. Wir haben auch schon gesagt, dass wir irgendwie ein ziemlich gutes Team sind und vielleicht irgendwie auch nochmal was anderes machen oder so. Ja. Aber wir wissen es natürlich noch nicht. Also können wir die Frage nicht beantworten, wann wir weitermachen oder ob wir weitermachen.
Ja.
Ja. Politische Fragen kamen irgendwie komischerweise nicht.
Vielleicht sind wir da nicht die richtigen Ansprechpartner für.
Nee, und ja, irgendwie, ich habe noch die Frage auf meinem privaten Insta bekommen, was wir beide denn, also was wir jetzt danach machen. Also danach gibt es jetzt irgendwie nicht so, sondern wir machen halt das weiter, was wir sonst auch machen, nur halt jetzt ohne Podcast. Und das ist halt jetzt der Grund gewesen, warum wir damit aufhören.
Genau, eigentlich haben wir den Podcast ja immer währenddessen gemacht. Also der lief ja eigentlich immer neben dem, was wir sonst machen, mit. Ja, von daher, es ist irgendwie eine kleine Entlastung im Alltag, aber es tut auch ein bisschen weh.
Ja. Wir haben auch super viele interessante Menschen irgendwie kennengelernt.
Voll,
und vor allem
ja.
In der ersten Staffel haben wir viel mit Interviewpartnern gesprochen und durften auch wirklich sehr, sehr coole Menschen treffen. Und ja, also das war echt cool. Und wer kann schon sagen, dass er ein Interview mit Bärbel Bas hatte oder so. Mhm. Also nicht so viele Leute. Und deswegen ist es schon ganz cool.
Ja, das stimmt. Okay.
Aber wir wollen ja nicht hier so lange wieder die letzte Folge noch so lange machen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an.
Mhm, weil wir machen jetzt überlegt, nicht einfach so Ende. Wir haben doch noch was mitgebracht.
Ja, genau. Wir haben, ich würde sagen, dass es beides eher so Interessenthemen von uns beiden sind. Das hat tatsächlich weniger jetzt mal in der letzten Folge mit Politik zu tun. Das haben wir uns aber irgendwie auch drauf geeinigt, dass wir so eine letzte Folge als Herzensthema machen. Und es geht eher in den Bereich, soll ich schon verraten?
Ja, ja.
Es geht eher so in den Bereich Sekten und so weiter. Also es ist auch mega interessant, aber es ist halt nicht mehr so politisch, aber wir dachten uns, ach komm, in der letzten Folge kann man das auch schon mal machen. Ja. Wir teilen wahrscheinlich die Folge in zwei Teile auf. Vielleicht könnt ihr ja dann nächste Woche noch mal was hören und habt dann noch nicht ganz direkt das Ende oder ihr hört beide Folgen hintereinander. Franzi und ich, wir haben beide jetzt ein Thema mitgebracht und ich muss dazu sagen, mein Thema ist ein bisschen schlimm. Nein, es ist sehr schlimm, um ehrlich zu sein. Ich habe versucht, die schlimmsten Details irgendwie auszulassen, weil wir sind ja jetzt auch kein Kriminalpodcast, kein True Crime Podcast und ihr erwartet ja jetzt auch nicht von uns, dass wir hier irgendwie so schlimme Sachen droppen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen an der Oberfläche gehalten. Also während der Recherche habe ich wirklich schlimme Sachen gelesen und die wollte ich euch jetzt nicht so einfach vor die Füße werfen, unerwartet. Deswegen, es gibt zu diesem Thema einige Dokumentationen und auch einige Podcasts und daher habe ich halt auch meine meisten Informationen. Und ich dachte mir, weil wir jetzt in der letzten Folge das sowieso noch ein bisschen anders machen als in den anderen, dass ich meine Vortragsweise auch ein bisschen ändere und das mehr so im Hörbuchstil mache, wie es ja in manchen Podcasts so gang und gäbe ist. Genau. Mein Thema ist heute, möchtest du noch was sagen davor?
Nee, ich bin gespannt, hau raus.
Okay. Ja, mein Thema ist Colonia Dignidad heute. Colonia Dignidad, weiß ich nicht, wie viele Menschen da schon mal was von gehört haben. Es ist eine Sekte, die nach Chile ausgewandert ist und dort wirklich schlimme Dinge gemacht, beziehungsweise die Anhänger sehr schlimme Dinge erlebt haben. Colonia Dignidad heißt auf Deutsch Kolonie der Würde. Warum der Name sehr unpassend ist, werdet ihr jetzt im Laufe meiner Erzählung verstehen. Im Herbst 1961 flog der deutsche Prediger Paul Schäfer nach Chile. Dort möchte er eine neue Welt aufbauen, eine Welt nach seinen Vorstellungen. Paul Schäfer ist allerdings ein sehr problematischer Mann. Er ist nämlich ein Nazi, ein Vergewaltiger und auch ein Pädophiler. 1961 war der passende Zeitpunkt, um Menschen zu rekrutieren. Deutschland liegt nach dem Krieg in Trümmern. Außerdem besteht die Angst, dass es zu weiteren Auseinandersetzungen oder sogar einem Krieg zwischen den Alliierten und Russland kommen kann. Die Menschen sind müde von Gewalt und Zerstörung und leichter zu beeinflussen. Dazu kommt Armut und die Knappheit nach dem Krieg. Es fehlt einfach an allem. Die Menschen haben nichts mehr und suchen halt natürlich Halt. Wenn man nichts mehr hat, sucht der Mensch sich einfach irgendwo verzweifelt Halt. Viele finden diese in den christlichen Gruppen oder dem Glauben. Das macht sich Paul Schäfer zu eigen. Er nutzt die Verlorenheit der Menschen auf, um seine neue Welt aufzubauen. Wer ist jetzt aber eigentlich dieser Paul Schäfer, von dem ich jetzt die ganze Zeit erzähle? Über den muss man einmal vorher sprechen, um zu verstehen, was er da sich aufgebaut hat und was seine Ziele sind. Paul Schäfer wurde 1921 geboren, also ziemlich zwischen den Kriegszeiten. 1918 ist ja der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen und dann mit Aufstieg Hitlers ist er halt groß geworden. Er ist bei einer sehr armen Mutter aufgewachsen und er war auch relativ schlecht in der Schule, also er hatte jetzt nicht so eine blendende Kindheit. Als Adolf Hitler aufstieg, ging er in die Hitlerjugend und wurde da mit seinen Werten großgezogen. Dort zählte ja nicht nur seine Intelligenz, sondern einfach der Wille, dazuzugehören und der Patriotismus. Er schlägt sich nach der Schule mit Hilfsarbeiterjobs durch, bis der Krieg ausbricht. Während dieser ganzen Zeit steht er total hinter Hitlers Werten. Er ist total patriotisch und wirklich bestürzt, als Deutschland dann am Ende kapitulierte. Also seine Traumvorstellung war wirklich die Vorstellung, die auch Hitler hatte. Er hat komplett die Werte vertreten und hat sich auch wirklich dafür eingesetzt, dass diese Sachen durchgesetzt werden. Der Krieg ist vorbei und somit auch seine perfekte Vorstellung der Welt. Er möchte aber nicht diese autoritäre Diktatur aufgeben. Außerdem hat er Angst, dass er als bekennender Nazi für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. wie es halt auch bei vielen anderen geschehen ist, nach der Kapitulation. Darauf hatte er keine Lust und gab an, dass er ein evangelischer Wanderprediger war. Einfach, um sich so ein bisschen aus der Situation rauszureden, was er gemacht hat und damit er halt nicht überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass er irgendwie ein Nazi war, und hat sich halt so ein bisschen mit aus seiner Situation rausgedreht. Diese Idee gefiel ihm dann allerdings und er hatte auch einfach keine andere Möglichkeiten und somit konnte er auch einfach seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Jetzt brauchte er also nach der Kapitulation einen anderen Plan. Weil er ja schon angegeben hat, für die Kirche zu arbeiten, machte er das dann auch. Er meldete sich bei den Jugendeinrichtungen der Kirche als Aufseher und Sozialarbeiter. Das machte er allerdings nicht mit einer guten Intention. Wie ich am Anfang ja bereits erwähnt habe, ist Paul Schäfer pädophil. Er geht also zu solchen Jugendeinrichtungen, weil dort kleine Jungen sind. Er lädt sie immer wieder zu sich nach Hause ein und befragt sie zu ihren sexuellen Fantasien. Das fällt irgendwann auf. Dazu kommt noch, dass seine sadistischen Erziehungsmethoden, die immer wieder ans Licht kommen, wie zum Beispiel Stockschläge, nackte Bestrafungen durchführen und so weiter, irgendwann an die Eltern weitergereicht werden. Alles kommt dann zusammen und die Kirche beschließt dann, ihn zu kündigen. Es kommt aber zu keiner Anzeige. Wie es halt damals oft so war, wenn die Kirche irgendwelche Leute in den eigenen Reihen hatten, die halt solche Dinge durchgeführt haben.
Also alles wie immer.
Also alles wie immer. Man kann aber trotzdem, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger, im Endeffekt weniger von Glück sprechen, dass er entlassen wurde, weil oftmals werden Leute ja auch einfach nur irgendwie versetzt oder so.
Ja,
vor allem
stimmt.
Auch zu früheren Zeiten. Und wieder steht Paul Schäfer vor dem Nichts. Er zieht sich dann in den Wald zurück und hat nach dieser Zeit schon einige Anhänger mit sich genommen. Also in diesen ganzen Jugendcamps und in dieser ganzen Zeit, wo er da Sozialarbeiter war, hatte er einfach schon einige Leute bearbeitet, mit ihm irgendwie in seine tolle, heile Welt zu kommen. Vor allem natürlich Jugendliche.
Mhm.
Und hat diese dann halt auch mitgenommen, weil für ihn der Wald so eine Art gesetzloser Raum war, wo er machen konnte, was er will. Und er halt da die Zeit und den Raum hatte, um sich da mit seinen Anhängern irgendwie zu radikalisieren. Ein paar Jugendliche, die ihm vertrauten, gingen mit ihm. Mit der Zeit hatte er dann schon eine wirklich größere Anhängerschaft aufgebaut. Frei von den ganzen neuen Regeln radikalisierte sich Paul Schäfer mit seinen Anhängern. Er ist der typische Sektenführer, charismatisch, tolle Wortwahl, extreme Wirkung, die schlimme Wahrheit seiner Intention aber verdecken. Aber auf der anderen Seite sind diese Sektenführer, die es halt auch wirklich schon, die man so charakterisieren kann, da es schon bei einigen Sekten so war, sehr dominant und auch sehr bestimmt. Also auf der einen Seite hört sich Paul Schäfer die Probleme von jedem Kind, jedem Jugendlichen, jedem Erwachsenen 5 Stunden an und auf der anderen Seite ist er dann aber doch sehr dominant und sehr bestimmt. Dieses Brainwashing, was halt so ein typischer Sektenführer mit sich bringt. In den 50er Jahren wurde er mit seinen Anhängern dann auch in einer Hütte in NRW sesshaft. Er gründete mit einem Freund dann ein Waisenhaus. Eigentlich möchte er auf diesem Weg nur die Colonia Dignidad weiter ausbauen. Aber Kinder kamen immer wieder in seine Obhut und wurden Teil seines Waisenhauses. Er adoptierte da auch viele Kinder. Und weil es halt immer noch Armut in Deutschland herrschte und viele Eltern mit vielen Kindern natürlich damals nicht wussten, was sie machen sollen, weil sie hungerten, haben sie halt gesehen, dass es den Leuten dort in dem Waisenhaus, beziehungsweise den Kindern dort in dem Waisenhaus besser ging. Und haben ihre Kinder dann halt zu Paul Schäfer geschickt.
Krass.
Was halt im Endeffekt natürlich ein großer Fehler war. Über einen Zeitraum von 4 Jahren machte er also dort so weiter. Auch dort missbrauchte er viele Kinder sexuell und das erste Mal wurde da aber wirklich eine Anzeige gestellt von einigen Eltern der Kinder, weil es dann halt einfach ans Licht gekommen ist, dass, was er da alles macht. Also nicht nur sexueller Missbrauch, sondern halt auch die Bestrafung oder halt seine Idee, die er hatte von einer Welt, war schon sehr sadistisch. Aber er wurde dann halt im Endeffekt nur wegen sexuellem Missbrauch, also das heißt nur, aber er wurde nur wegen dieser einen Tat angezeigt. Das machte ihn jetzt dann doch ziemlich nervös. Nicht, weil er Angst hatte, verurteilt zu werden wegen diesem sexuellen Missbrauch, sondern weil er Angst hatte, dass seine Nazi-Vergangenheit ans Licht kommen könnte.
Ach ja, die gibt's ja auch noch.
Die gibt's ja auch noch. Er war sehr aktiv zu dieser Zeit und hat sich auch selber als Sanitäter für den Krieg gestellt und hat dann dort gearbeitet. Also er war wirklich mittendrin. Er hat dann mitbekommen, dass in Chile neben diesem ganzen politischen Chaos, das da herrschte, auch eine Erdbebenkatastrophe herrschte. Das war dann irgendwie der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Ort für ihn, dort hinzureisen und dort sein neues Leben aufzubauen. Außerdem ist Chile auch oder generell Südamerika zu dem Zeitpunkt ein Freund der Diktatur, der autoritären Diktatur, generell diesen Zügen gewesen und dachte halt, okay, ja, da werde ich halt unterstützt mit meinen Vorstellungen von meiner Welt. Und deswegen ist er halt dahin gegangen.
Also ist er quasi geflohen, bevor überhaupt irgendein Urteil gefallen ist zu der Anzeige.
Genau, er ist dann super schnell geflohen. Er gibt also vor, dass er jetzt in Chile helfen möchte und dort halt auch seinen Glauben verbreiten möchte als Prediger und fliegt dann, wie ich am Anfang bereits erwähnt hatte, im Herbst 1961 mit 2 Erwachsenen und 4 Kindern nach Chile. In den nächsten Monaten folgen ihm dann circa 250 Anhänger.
Krass.
Das ist sehr viel für eine sehr kurze Zeit. Also man kann sehen, was für eine Macht Paul Schäfer über die Menschen hatte. Außerdem entführte er auch einige Kinder nach Chile. Mit dem Vorwand, eine Chorfreizeit in Chile zu machen, nahm er einfach Kinder mit und brachte sie einfach nicht zurück.
Boah, heftig.
Also das war auch einer der größten Massenentführungen der BRD, weil er einfach halt die Kinder dahin gebracht hat und gesagt hat, ja, wir machen hier eine Chorfreizeit oder irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten und hat die Kinder dann einfach nicht zurückgebracht. Und die Eltern hatten keine Chance, ihre Kinder wiederzuholen.
Ach du Scheiße, ey, ist ja echt so eine richtige Horrorvorstellung für Eltern.
Absolut schlimm. Okay, also angekommen in Chile, hatte dann halt dort einen Ort gesucht, wo er sich in Ruhe aufbauen kann und wo er genug Platz hat für seine Vorstellungen und so weiter und so fort. Und dort ist halt dann die Colonia Dignidad wirklich entstanden. Mitten im Nichts hat Paul Schäfer ein ganzes Dorf aufgebaut, wie es in Bayern gibt und wie sich halt viele Leute auch vorstellen, wie es in Deutschland aussieht. Mit Dorfplätzen, mit Zäunen, mit deutscher Architektur. Die Männer tragen dort Lederhosen und die Frauen solche Gewänder oder Dirndl. Also wirklich, wenn man sich das so vorstellt, dass mitten in Chile so ein deutsches Dorf aufgebaut ist. Ich finde, das ist absolut Potenzial für einen Horrorfilm.
Ehrlich, ich habe so direkt so unheimlich. Bilder im Kopf. Das muss so richtig surreal aussehen. Vor allem, weil halt das typische Bild ist, also so, keine Ahnung, viele andere Länder denken ja, Deutschland, da essen die Weißwurst und Brezeln und laufen alle in Dirndl und Lederhosen rum. Und das ist ja überhaupt nicht so. Und dass er das aber genauso so umsetzt, oh, crazy.
Ja. Die Leute da müssen auch immer deutsche Volkslieder singen. Es gibt eine Bläsertruppe, die dort Musik spielt. Es gibt bayerische Bierkrüge, die Mädchen tragen so 2 Flechtezöpfe und die Männer tragen Hüte, also wirklich ganz schlimm stereotypisch. Die Idylle Die Idylle in Anführungszeichen ist allerdings wirklich nur sehr scheinheilig. Familien, die da ankommen, werden getrennt oder generell Menschen werden dort getrennt in Frauen und Männer und Kinder. Und auch die Kinder werden nochmal in Mädchen und Jungs eingeteilt. Die schlafen alle in separaten Gebäuden und das Haus der Kinder ist total abgeschottet von dem ganzen Rest.
Warum bloß?
Und nur Schäfers Hütte ist halt in der Nähe. Die Umstände da in diesen Häusern sind sowieso total schlimm. Es gibt keine Elektrizität, keine Privatsphäre. Es gibt nur große Schlafsäle. Die Kinder müssen auf Strohsäcken schlafen. Und das einzige Licht, was wirklich kommt in der Nacht, ist von ein paar Kerzen. Krass. Waschen müssen sich die Kinder im Fluss vor der Tür. Also diese Lebensumstände da sind total schrecklich für jeden Menschen, für jedes Kind. Was es aber noch schlimmer macht, ja.
Ich wollte nur sagen, also gibt es auch eigentlich gar nicht wirklich Familien, so, ne? Also es ist einfach...
Gar nicht.
Krass.
Und viele Familien sind da halt hingekommen mit der Hoffnung, da ein besseres Leben zu haben. Und bei der Ankunft werden sie dann halt einfach getrennt und auch Ehepartner dürfen keinen Kontakt haben zu ihren, gerne so zueinander, aber auch zu ihren Kindern. Mhm. Und in einigen Jahren, Plural, hat ein Mann irgendwie nur ein paar Mal irgendwie seine Frau gesehen.
Boah. Also, und wer hat das kontrolliert? Also das kann der ja nicht alleine gemacht haben, der Schäfer. Gab es da so eine Art Polizei oder sowas? Mhm.
Genau, es gibt so, der hat so seine Art eigene Polizei hinter sich, die natürlich auch total manipuliert hat oder halt die halt wirklich hinter diesem Konzept stehen. Und die geben da auch wirklich harte Strafen, wenn du dich nicht an die Regeln von Paul Schäfer hältst. Mhm. Was die Situation da jetzt immer noch schlimmer macht, jeden Morgen um 4 Uhr klingelt der Wecker für alle.
4
also
Uhr.
Für Frauen und für Männer und für Kinder auch.
Und warum?
Also für Jugendliche. Alle müssen 16 Stunden auf den ganzen Baustellen des Dorfes arbeiten. Nur deswegen schafft es überhaupt so schnell, so ein Dorf aufzubauen. Die bauen immer mehr und mehr dieses bayerische Dorf nach. Also die haben wirklich eine eigene Bäckerei, eine eigene Schlachterei, ein Sägewerk. Es gibt eine eigene Schule, eine Turbinenanlage, um Strom zu produzieren. Und es gibt sogar, und das war so ein sehr ausschlaggebender Punkt, es gibt sogar ein eigenes Krankenhaus.
Krass.
Wirklich mit deutschen Standards an Hygiene und halt auch an Werkzeugen. Und das hat sich Paul Schäfer dann auch zunutze gemacht. Er hat dann in diesem Krankenhaus auch Kinder und Erwachsene aus Chile behandelt und hat so halt dort die Leute auf seine Seite gezogen, kostenlos alles.
Ja.
Kostenlos. Hat dort die Leute dann halt auf seine Seite gezogen.
Aber war der denn Arzt oder hat er einfach... Hat er einfach gemacht.
Nee, die Leute, die da hingekommen sind. Das war eine riesige Gruppe an Menschen.
Mhm.
Und er hat das halt dann einfach nur alles koordiniert.
Okay, ich dachte gerade, er hätte die da selbst behandelt und dachte so...
Nee.
Okay, wenn er meint.
Nee. Also da sind wirklich Leute hingekommen aus Deutschland, aus allen Schichten und aus allen Berufen und so. Und das hat er sich halt irgendwie dann so selber zunutze gemacht. Und... weil er halt so viele Erwachsene und Kinder aus Chile behandelt hat und das auch kostenlos, hat man halt öfter mal so ein Auge zugedrückt, wenn man wusste, dass da irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Mhm. Und vor allem hat er auch Kinder, die dort in einem Krankenhaus behandelt wurden, einfach bei sich behalten und hat so dann wieder neue Kinder zu sich ins Dorf geholt. Weil... dazu muss man nämlich sagen, dass ein sexueller Kontakt zwischen Männern und Frauen absolut strengstens verboten war, genauso wie Selbstbefriedigung. Wenn man sich nur angeguckt hat, gab es schon Strafen.
Ach du Scheiße.
Und somit kann ja auch kein neues Kind kommen.
Mhm.
So. Genau, also während dieser 16-Stunden-Schichten, die da alle jeden Tag schuften mussten, herrschte auch absolutes Redeverbot. Man durfte sich nicht unterhalten und wenn man sich unterhalten hat, hat die oder der Aufseher halt die Leute bestraft. Proviant gab es nicht und man hatte nur ein Glas Wasser.
In 16 Stunden.
In 16 Stunden wirklich schwerer körperlicher Arbeit.
Ich frage mich gerade.
Also die haben da auf dem, die haben da auf dem Feld gearbeitet, die haben gebaut, die haben alles, was man sich halt so vorstellt, was dazu beiträgt, ein Dorf aufzubauen.
Ich frage mich gerade, vielleicht kommst du auch noch zu, was überhaupt sein Ziel war. Also okay, er wollte sich irgendwie eine Welt aufbauen, wie er das gern hätte. Aber da hat doch weder er was von, noch die Leute, die da hingekommen sind. Weil was hat er davon, von Menschen, die bald umkippen vor Arbeit? Da, er kriegt ja auch keinen Nachwuchs. Warum will er keinen Nachwuchs? Also so ganz klar wird mir das nicht, es ist jetzt fast komisch, das zu sagen, aber ich hätte noch verstanden, wenn er das alles gemacht hätte, um das halt auszunutzen, um seiner Pädophilie nachzugehen. Also ich hätte das nicht verstanden im Sinne von, oh ja, klar, kann man machen, sondern im Sinne von, ich verstehe, was ihn dazu bewegt hat, weißt du, was ich sagen möchte? So, dann würde ich irgendwie, glaube ich, hinter seine Gedanken kommen, aber das ist ja alles total, also was will er denn?
Ja, also seine Intention ist einfach, so eine Welt aufzubauen, wie er sie die sich vorstellt. Also viel davon, oder beziehungsweise die Hitlerjugend hat ihn super geprägt, in der er war. Also da war auch diese strenge Trennung von Mädchen und Jungs und so weiter. Und halt, er wollte da sein Dorf aufbauen und er hat die Kinder, die da alle waren, ausgenutzt, um halt seine pädophilen Fantasien auszuleben.
Ja.
Und die Menschen hat er halt als Arbeiter gesehen, die für ihn halt sein Land aufrichten.
Also eher als Werkzeuge.
Genau, und dazu muss man sagen, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, dass Männer da auch einiges mehr wert waren als Frauen. Also, ich erzähle da gleich noch was.
Ja.
Außerdem, also es gab kein Essen und es gab nur ein Glas Wasser pro Tag. Dazu kam noch, dass zum Beispiel in den Bussen, die zu den Baustellen fuhren, hingen Vorhänge. Das heißt, dass die Leute dort nicht rausgucken konnten, wie jetzt zum Beispiel das wahre Leben draußen ist, wo sie schon wirklich mitten im Nichts waren. Mitten im Nichts, da war gar nichts drumherum. Krass. Außer Berge und Natur. Außerdem gab es keine Uhren überall. Und die Leute haben total irgendwie das Gefühl zur Zeit verloren. Also ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du hast einfach gar kein Gefühl mehr für die Zeit, wie lange du arbeitest, wie lange du schläfst. Und irgendwann verliert man das wirklich. Da gibt es ja wirklich so Experimente zu.
Und auch, wie lange man schon da ist und so die, also welcher Tag überhaupt ist.
Genau.
Krass.
Es gab auch zum Beispiel keine Zeitung. Also das hätte man sich ja jetzt schon fast denken können. Aber Paul Schäfer hat erzählt, dass die Zeitungen dort vergiftet waren. Und deswegen hat keiner eine Zeitung gelesen. Und die Menschen verloren also komplett irgendwie das Gefühl für Zeit und komplett irgendwie so den Anhang an die Welt. Also sie waren komplett isoliert. Und um den Leuten noch mehr Angst zu machen vor dem bösen Großen da draußen, hat er auch immer wieder so schlimme Filme gezeigt, wie zum Beispiel Der Exorzist. Und hat dann gesagt so, ja Leute, so ist die Welt da draußen. Seid mal froh, dass ihr hier sein dürft und stellt euch jetzt mal nicht so an.
Krass.
Um die Isolation jetzt doch mal komplett zu machen, war auch das Gelände wirklich physisch isoliert. Also es gab Zäune, es gab Wachhunde, es gab Posten, wo Menschen drin standen von dieser, ich sag jetzt mal, Polizei, die er selber erschaffen hat, mit Waffen und so weiter. Und konntest nicht weglaufen. Und wenn du weggelaufen wärst, dann wärst du in die absolute Natur gelaufen. wie ich ja schon gesagt habe, sexuelle Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind strengstens verboten, auch bei Ehepartnern. Und die Eltern dürfen auch nie ihre Kinder sehen. Es gab, also auch der kleinste Kontakt wurde irgendwie bestraft. Und mit bestraft meine ich wirklich auch körperlich bestraft, also entweder harte Arbeit oder auch Gewalt. Das waren beides so zwei Grundpfeiler, die Paul Schäfer da pflegte, damit er so halt für Zucht und Ordnung sorgen kann. Das war so seine Idee. Er war absolut gegen Technologie. Also die mussten da auch alles irgendwie mit der Hand machen, also Werkzeuge auf dem Feld oder so, keine Ahnung, Häuser bauen, alles per Hand. Genau. Und da halt dieses Redeverbot herrschte oder generell diese strikte Trennung und keine Kommunikation, bekamen die Menschen eigentlich gar nicht mit, was alles anderes Schlimmes auf dem Gelände da passierte. Schäfer nahm zum Beispiel täglich immer Jungen mit auf sein Zimmer, 3 oder 4, und hat sie halt zum Missbrauch gezwungen, hat eine Pistole bei sich auf den Tisch demonstrativ gelegt, um halt seine Macht auszuüben. Und wenn die das dann trotzdem nicht wollten, gab es wirklich schlimme körperliche Strafen wie Elektroschocks. Oder er hat sie ins Krankenhaus, ins eigene Krankenhaus gebracht und hat die Leute da mit Psychopharmak. Du weißt, was ich meine. Ich kann das Wort gerade hier aussprechen. Psychopharmak.
Ach du Scheiße, boah, ich bin richtig, ich fühle mich so ein bisschen wie so gelähmt irgendwie. Ich höre einfach nur so zu und denke mir die ganze Zeit nur, Scheiße. Das hört sich an wie ein Horrorfilm einfach nur. Das kann man sich absolut gar nicht vorstellen, finde ich, dass sowas wirklich passiert.
Und das mit den Elektroschocks und dem Psychopharmakern, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid, ist nicht nur den Jungen passiert, sondern das ist allen passiert, die sich gegen Paul Schäfer aufgelehnt haben, egal in welcher Art und Weise. Was man dazu sagen muss, dass oftmals in den ganzen Dokumentationen und so weiter nur von dem Missbrauch von Jungen gesprochen wird und nicht über den Missbrauch von Mädchen. Das liegt daran, dass halt die Frauen bzw. die Mädchen, die damals da aufgewachsen sind, einfach eingeflößt bekommen haben, wie unwichtig sie eigentlich sind und wie unbedeutend sie sind. Und das war wirklich ganz schlimm. Also das ging von einfach, Frauen durften nicht mit zur Versammlung. Also es gab auch immer so Versammlungen. Es war halt natürlich auch wie ein Dorf. Da haben sich die Leute dann ausgetauscht. Also ausgetauscht auch in Anführungszeichen, weil keiner durfte da so richtig seine Meinung sagen. Bis zu wirklich Beschimpfungen als Hure, bis zu körperlichen Übergriffen von Männern, wo keiner was gemacht hat. Und somit wurde den Frauen halt oder beziehungsweise den Mädchen damals eingetrichtert, dass sie ihre Meinung nicht zählt und ihre Geschichte nicht zählt. Und ich glaube, dass halt deswegen so viele nicht erzählt haben, was ihnen zugestoßen ist. Also von den Menschen, die jetzt noch leben oder die halt eigentlich darüber sprechen wollen. Und Frauen werden ja wirklich wie Dreck behandelt. Also wie gesagt, Frauen durften zum Beispiel nicht zu diesen Versammlungen, die es da immer gab. Das einzige Mal, wo halt Frauen dahin durften, war, als sie die Frauen vorne nackt auf den Tisch gestellt haben und alle Männer, die dann beschimpft haben und manchmal auch geschlagen, halt weil die irgendwie als Bestrafung, weil sie irgendwas gemacht haben soll. Aber was dazu zählt, ist zum Beispiel auch in Paul Schäfers Augen, wenn ein Mann eine Frau zu lange angeguckt hat oder irgendwie noch mehr gemacht hat.
Und dann wird die Frau bestraft.
Dann wurde die Frau bestraft, weil es ihre Schuld war in seinen Augen. Genau, also mit der Zeit haben natürlich alle gemerkt, wie schlimm die ganze Situation da ist. Aber wenn du einmal drin warst, konntest du einfach nicht raus. Neben diesen ganzen Zäunen und Hunden und so gab es auch noch politische Probleme. Und zwar haben viele deutsche Diplomaten von den ganzen Sachen bei Colonia Dignidad erfahren. Also die wussten das. Es gibt zum Beispiel auch Briefe von Eltern an ihre Kinder, die nicht, also in Deutschland noch gelebt haben, die nicht mitgegangen sind nach Chile. Und wo die halt gesagt haben, dass sie nicht zu essen bekommen, dass sie nur arbeiten müssen, dass es keine Verhältnisse sind und so weiter. Und die Kinder, die dann noch in Deutschland waren, sind dann auch zu den deutschen Diplomaten gegangen in dem Land. Aber die Politik hatte einfach die Augen verschlossen und die wussten das. Und deswegen war es halt einfach nicht möglich, da irgendwie auszusteigen.
Aber wie ist das Ganze denn dann?
Ach so, und was? Ja, warte, genau, das Ende wollte ich noch
erzählen. Ja, ich wollte mich gerade sagen, irgendwie muss sich das ja aufgelöst haben am Ende dann doch irgendwie, oder?
Dazu muss ich noch kurz erklären, Chile hat die Colonia Dignidad als gemeinnützige Gruppe gesehen und hat wirklich, und hat den auch so Steuern erlassen und so, Alter. Weil sie halt das Krankenhaus und so nutzen durften und das muss man noch sagen, dass halt viele politische Umschwünge einen großen Einfluss hatten auf das Ende der Colonia Dignidad, beziehungsweise wurde sie dann auch nochmal geändert. Die Regierung Chiles unter Präsident Patricio Aylwin entzog der Organisation im Jahr 1991 den Status der Gemeinnützigkeit, bei der sie stets von Steuerfreiheit profitiert hatten, und löste sie damit so formal auf. Zudem erkannte sie, dass die deutschen Abschlüsse des Krankenhauspersonals nicht mehr und ließen das Krankenhaus schließen. Also die haben halt einfach gesagt, so, yo Leute, ne, eure Ausbildungen sind hier nicht mehr anerkannt, schau. Im Jahr 1991 fällt dann auch die Umbenennung der Colonia Dignidad in die Villa Baviera, also das bayerische Dorf, durch Schäfer, dass dieser als so Hommage an seinen Freund Franz Josef Strauß vornahm. Im Jahr 1996 zeigten dann einige chilenische Eltern Paul Schäfer wegen sexuellen Kindesmissbrauchs an. Er war ja immer im Krankenhaus und die Kinder, die da behandelt wurden, die chilenischen Kinder, hatte er dann halt auch sexuell missbraucht. Und 1996 haben das dann halt durch diese Schwächung des Status von der Colonia Dignidad, haben sich dann einige getraut, da die Paul Schäfer anzuzeigen. So, die Eltern haben sich getraut, ja. Paul Schäfer anzuzeigen. Daraufhin wurde per Haftbefehl und mittels Razzien nach Paul Schäfer gesucht, der dann untergetaucht ist und irgendwie im Wald geflüchtet ist. Die Colonia wurde danach zunächst von verschiedenen Vertrauten von Schäfer geleitet. Aber unter diesem neuen Präsidenten war Chile halt demokratisch geworden und hat nicht mehr eingesehen, sowas in seinem Land zu unterstützen. Sie haben dann versucht, so die Kolonie ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Das hat aber nicht funktioniert bis zur Festnahme von Paul Schäfer im Jahr 2005. Sie haben ihn am 10. März 2005 in Argentinien aufgefunden und da auch festgenommen. Und es gibt jetzt noch so einen Abschlag von der Colonia Dignidad immer noch in Chile, aber es ist irgendwie gar nicht mehr dieses Ausmaß. Im Mai 2006 wurde Paul Schäfer wegen Kindesmissbrauchs in 25 Fällen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ja. Paul Schäfer folgten dann weitere Verurteilungen, zunächst auch wegen Mordes. Und im April 2010 starb er dann in dem Gefängnis von Santiago de Chile. Und das ist echt nur so ein kleiner Anteil von dem, was er halt alles gemacht hat. Ich meine, wenigstens war er dann halt verurteilt worden.
Irgendwie ist er auch viel zu lange so davon gekommen. Und es ist irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht so ein Deutschland kriegt nichts auf die Kette, aber es ist halt irgendwie leider oft so, dass Deutschland bei sowas zu langsam handelt, bei solchen Fällen. Und zu lang abwartet. Also der hätte ja schon viel früher gekriegt werden können. Die wussten ja, was da passiert.
Nur dadurch, dass halt diese politischen Schwünge beziehungsweise dieses komplett politische Chaos, was in Chile herrschte. Und dann halt es einen Militärputsch gab und dann gab es Militärdiktatur. Dann hat er irgendwie Verbindungen mit dem aktuellen Diktator gehabt und hatte da wirklich so ein, wie so ein Pakt des Teufels, dass er da halt machen konnte, was er will. Und der Diktator wusste davon Bescheid, wenn er halt diese Fläche beziehungsweise diese ganze Colonia Dignidad nutzen konnte für sich und seine Militärdiktatur. Also das war wirklich abgesprochen so, dass der Diktator halt das Gelände nutzen konnte für seine Einsätze und so weiter. Und wenn er halt da so ein Auge zudrückt. Und vor allem, dass er erstens nur an Missbrauch von 26 Kindern schuldig befunden wurde. Und vor allem auch diese ganze Sekte, dass alles, was er sich aufgebaut hat, ist wirklich einer der größten Menschenrechtsverletzungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat natürlich nicht alle Sachen heftig selber ausgeführt, deswegen kann man ihn nicht für alle Sachen selber anzeigen, aber er ist trotzdem der Strippenzieher gewesen. Und ich finde das so schlimm, dass er irgendwie immer damit durchgekommen ist, obwohl so viele Leute davon Bescheid wussten.
Ja, alleine, ja, vor allem, also wie, dass er überhaupt bis nach Chile gekommen ist, das hätte ja alleine schon nicht passieren dürfen. Und alles, was danach kam, das ist krass. Okay.
Das ist einfach super schrecklicher Fall. Und ich finde auch irgendwie, dass gar nicht so viel darüber, also es gibt einen Film darüber, aber das ist halt wie alle Dinge, worüber wir sprechen, so dass es nicht immer so aktuell ist und dass deswegen halt nicht so viel darüber gesprochen wird und dass halt deswegen so viele Menschen irgendwie sich nicht so gut damit auskennen.
Ja, also ich konnte ja auch nicht direkt so viel damit anfangen, als du gesagt hast, du willst es dazu machen. Jetzt, wo du so ein bisschen erzählt hast, fiel mir schon auf, dass ich davon schon gehört hatte. Aber wenn das wirklich das größte Menschenrechtsverbrechen so unter deutscher Beteiligung war seit dem Zweiten Weltkrieg, sollte deutlich mehr darüber gesprochen werden. Vor allem, ich sage es, glaube ich, in fast jeder Folge, wenn man bedenkt, welche Entwicklungen es im Moment gibt, was so Rechtsruck und Radikalisierungen und Extremismus angeht. Da kann man vor sowas einfach nicht die Augen verschließen, weil es geht so schnell. Und eigentlich wäre das jetzt schon fast die perfekte Überleitung zu meinem Thema, weil man die Menschen einfach nur im richtigen Moment erwischen muss und dann kann man die echt tief in so eine Scheiße reinziehen. Wie wir das jetzt ja hier auch hatten mit Zweiter Weltkrieg, Armut, Hungersnot und so weiter. Und wenn dann einer kommt und dir das Blau vom Himmel verspricht, daran halten sich ja dann viele auch fest.